Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Daniel und ich habe heute, man glaubt es kaum, zwei Insert Moin-Debütanten. Wir fangen mal an mit dem Tobias. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Stell dich doch einfach mal selbst vor.
Ja, mein Name ist Tobias Ritter und ich bin seit ungefähr 7 Jahren freiberuflich als Spielejournalist tätig und schreibe unter anderem für die GameStar und für Online-Welten.
Genau, und bei Online-Welten, da können wir das Thema schon mal verraten, da bin ich auf einen Artikel von dir gestoßen über DayZ oder DayZ, wie man es sehen, ob man es jetzt britisch oder amerikanisch aussprechen will. Und habe ich mir gedacht, der las ich sehr interessant, war so eine Art Erfahrungsbericht und da habe ich gedacht, dann scheint mir das ein sehr guter Gast für das Thema zu sein. Der zweite Gast ist der Conny, auch du darfst dich selber vorstellen.
Ja, guten Tag, wie alt ich bin? 33, also schon ein bisschen älter. Ich mache hauptberuflich nichts mit Videospielen, aber dafür nebenberuflich oder besser gesagt hobbymäßig sehr viel. Ich mache viel Radio, unter anderem für Sport1 FM und für Star FM in Berlin und Nürnberg. Moderiere da also bei Sport1 die Bundesliga-Konferenzen und bei Star FM bin ich ab und zu am Wochenende zu hören. Und ansonsten beschäftige ich mich ja so in meiner Freizeit überwiegend mit natürlich auch Sport und Fußball und Basketball, aber eben auch einen Großteil mit Videospielen.
Mhm. Du hast jetzt dieses Sport1 FM schon mal angesprochen. Du bist dann da quasi im Funkhaus, wie man immer so schön sagt, und leitest quasi die Konferenz. Also machst, ich habe am letzten Wochenende auch mal reingehört, also du bist dann in der Vorberichterstattung. War das jetzt nur eine Ausnahme oder bist du auch wirklich mal im Stadion und moderierst live ein Spiel?
Also im Stadion bin ich nur, wenn ich privat bin. Also wenn ich für Sport1 FM am Start bin, sitze ich immer in diesem Studio, was den Vorteil hat, dass ich alles sehen kann, aber den Nachteil eben, dass ich wieder meinem Verein Nürnberg die Daumen drücken kann im Stadion, eben noch überhaupt diese Emotionen vor Ort einfangen kann. Also ich bin dann in diesem Konferenzstudio, sehe alles, aber bin halt selten wirklich hautnah und live dabei, leider.
Hm. Würdest du dir das zutrauen? Also das meine ich jetzt überhaupt nicht, dass ich es dir nicht zutrauen würde, sondern für mich ist immer so eine Live-Reportage, Fußball, Radio, glaube ich, so das Schwerste, was man sich als Journalist aussuchen kann. Weil man muss ja wirklich 90 Minuten durchlabern und man kann sich auch nicht wie so ein Fernsehmoderator mal darin retten, dass man einfach nur irgendwie drei Namen sagt. Immer irgendwie Müller, Robben, jetzt wieder Müller über außen. Sondern man muss ja alles kommentieren, was passiert. Und das, also ich bin ja schon manchmal nach einer Stunde Podcast, habe ich Probleme, dass meine Stimme schon ein bisschen kratzig wird. Wie hält man das 90 Minuten Dauerreden durch?
Gut, ich habe ja den Vorteil eben, dass ich nur der Moderator bin. Also ich mache eben die gesamte Vorberichterstattung. Ich bin dann, während die Konferenz zumindest in der Bundesliga läuft, halte ich mich ja moderationstechnisch komplett raus. Bin dann in der Position der Regieleitung, also zu bestimmen, welcher Reporter wann, wie lange und zu wem abgibt. Ich bekomme das schon hin, wobei ich ja auch eigentlich dann an einem normalen Samstag von 12 bis 20 Uhr auf Sendung bin, aber ich habe eben meine Ruhephasen. Und die Kollegen, die tatsächlich die Spiele 90 Minuten kommentieren, vor denen habe ich schon sehr viel Respekt. Ich kenne ja sehr viele auch durch die lange Zusammenarbeit davor schon bei 90.11. Da sind ja auch viele auch jetzt bei Sport1 FM. Das ist schon auch eine Kunst. Also ich meine, wenn du irgendwie so ein Spiel hast wie Bayern gegen Dortmund und da fallen halt ein paar Buden, da hast du immer was zu erzählen. Aber lass mal irgendwie so ein Zweitligaspiel in Paderborn. Nach 80 Minuten hast du vielleicht eine Torchance, also ohne dem SC Paderborn zu nahe treten zu wollen, einfach exemplarisch jetzt. Und dann musst du dich echt, und eben weil Radio permanent erzählen ist, da kannst du eben nicht diese Pausen machen, wie du schon gesagt hast. Das ist schon eine höllische Arbeit und vor allem auch eine höllische Vorbereitung. Es gibt halt einfach Situationen, da bereitest du dich 4 Stunden vor und benutzt von den ganzen Stories und Geschichten und Statistiken, die du hast, halt nichts, weil das Spiel einfach sehr viel hergibt. Und dann gibt es aber auch eben maue 0-0s mit 0-Action auf dem Platz, wo du dann froh bist, dass du dann irgendwie da mit 2 DIN A4 Blättern Geschichten irgendwie reingegangen bist. Also ich persönlich habe es auch schon versucht, aber ich fühle mich, glaube ich, wohler, wenn ich dann einfach die Sicherheit habe und am Mischpult bin und nicht unbedingt 90 Minuten konstant an einem Ball bleiben muss, sozusagen.
Genau, das meinte ich eben mit, traust du dir das zu? Weil ich glaube, wenn man das selber mal auch dann so aus erster Hand ja noch mehr miterlebt und auch so ein bisschen Radioerfahrung hat, dann ist das kann man das noch mehr anerkennen, was das für eine Leistung ist, ein Spiel live zu kommentieren. Und ich mag das tatsächlich sehr gern, Radio-Fußballreportagen, weil die immer so blumig sind. Also die sind immer so, ja, und er drischt das Leder aus der zweiten Reihe ins Aluminium oder sowas. Und das sind immer so schöne Bilder, wo man dann sich aber sofort vorstellen kann, was da auf dem Platz passiert. Wie ist das bei euch? Also du hast jetzt ja ein bisschen so den Vergleich zur Fußballszene. Also sind Fußballfans netter als Game-Fans? Also, oder kriegt ihr auch regelmäßig irgendwelche Leserbriefe oder Post mit? Ja, also der Conny, der hat letztens gesagt, die rote Karte kann man vertreten. Ich will, dass der entlassen wird.
Ja gut, also gibt's natürlich überall. Also vor allem, weil ja Fußball so emotional ist und die Themenlage einfach ja, jeder ist ja Trainer, wissen wir ja, jeder weiß besser Bescheid. Das gibt es schon, allerdings bin ich da selten in der Schussbahn. Das ist dann eher so, dass die Reporter mal irgendwie, das heißt ja, der ist doch parteiisch, der ist doch Bayern-Fan, tut den raus, der kommentiert langweilig, das hast du ständig. Aber nie irgendwie so richtig krass. Also das ist wirklich ein richtiger... Ich verwende jetzt ungern das Wort Shitstorm, aber also, dass wirklich was Krasses passiert, dass da Beleidigungen ausgetauscht werden, das hast du eigentlich eher selten. Aber es gibt schon Kritik und es gibt auch schon persönliche, emotional geladene Kritik. Es gibt auch Kommentare, die du dann löschen musst, weil sie dann doch einfach ein Tick too much sind. Aber im Normalfall lassen wir alles, was so im normalen Umgangston ist, natürlich auch stehen. Also, wenn ich da jetzt vergleichen würde, ich weiß gar nicht, ob das so unbedingt unterschiedlich ist, also ob man das so kategorisieren kann, Gamer und Sportfan. Mhm. Ich meine, klar, so die erste Reaktion nach irgendeiner Niederlage, nach irgendeiner Klatsche, wenn du noch wirklich emotional geladen bist, ist vielleicht was anderes, als wenn irgendeiner sich über einen Bug bei EA oder so aufregt und dann auf der EA-Facebook-Seite irgendwie sagt, hier, Ultimate Team geht wieder nicht, seit 10 Stunden macht man was, scheiß Server. Aber im Endeffekt, dadurch, dass du halt diese Möglichkeiten hast und diese Plattform im sozialen Netz, da hast du halt immer, glaube ich, auch einen bestimmten Prozentsatz an Leuten, die sich beschweren, aufregen oder eben dann leider auch beleidigend werden.
Mhm. Ja. Tobias, du wirst es uns leider jetzt nachsehen, dass wir jetzt ein bisschen am Anfang vom Thema abgewichen sind, beziehungsweise dass ich mit Conny ein bisschen gequatscht habe, weil es dann doch nicht so häufig, dass wir jemanden mal wirklich von außerhalb, nenne ich es jetzt mal in Anführungsstrichen, im Podcast haben. Und du hast das Problem, dass du mit 2 Clubfans im Cast bist. Was bist du denn für ein Fußballfan?
Das sage ich besser nicht. Ich spiele jetzt gerade.
Was, du spielst?
Nee, die spielen gerade.
Ach so, ja, die spielen, ach so. Gut, 50-50 Chance. Sympathisch oder unsympathisch?
Unsympathisch.
Okay, gut. Na, die gewinnen dann, die Unsympathen.
Gut. Aber bevor es hier weiter eskaliert und noch irgendwelche Animositäten wegen Fußball ausbrechen, wir sind ja hier, um über ein Spiel zu reden. Und da brauchen wir uns dann beide auch nicht irgendwie in Gruppen aufteilen zwischen unsympathisch oder nicht sympathischen Fußballfans. DayZ war ein Add-on, beziehungsweise eine Mod, muss man eigentlich korrekterweise sagen, für Arma 2, die Militärsimulation. Und ist da unheimlich erfolgreich gewesen, dass sich die Macher Bohemia Interactive, beziehungsweise dieser eine, der das entwickelt hatte, dazu entschieden haben, nochmal eine eigene Version rauszubringen. Deswegen vielleicht als Anfangserklärung erstmal, Tobias, hast du die Mod gespielt oder bist du jetzt erst mit der Standalone-Version eingestiegen?
Ich habe damals auch die Modifikation gespielt. Das heißt, damals ist ja erst 1,5 Jahre her. So.
Und du warst dann da noch nicht satt gespielt, sage ich mal, sondern als die Standalone-Version jetzt rauskam, beziehungsweise auch da muss man ja eigentlich korrekterweise sagen, die ist ja auch noch nicht offiziell erschienen, sondern die ist ja jetzt erst in diesem Alpha-Status.
Genau, ja.
Und man kann die jetzt schon kaufen, kriegt quasi schon den Access zum Spiel, aber es ist immer dieses, ja, wie es halt bei Steam, wie man es kennt, Early Access, so nach dem Motto, Vorsicht, Vorsicht, alles noch nicht final, alles noch nicht fertig, ihr dürft jetzt spielen und dürft quasi am Entwicklungsprozess teilhaben und so ein bisschen, ja, euer Feedback geben und wir versuchen das dann zu verbessern und deswegen ist das auch noch nicht so teuer, aber ihr habt halt den Vorteil, dass ihr alle späteren Versionen bekommen habt. Du hast dich, um jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen, noch nicht satt gespielt, sondern für dich war dann von Anfang an klar, ja, wenn die Standalone-Version kommt, dann spiele ich da auch sofort los.
Also ich habe damals die Modifikation irgendwie 2 Monate oder 3 Monate lang gespielt und dann war irgendwann halt auch die Luft raus. Aber jetzt mit dem Start der Standalone-Version habe ich auch mal wieder reingeschaut und wollte mal gucken, was sich so geändert hat. Und ja, hat sich ein bisschen was getan. Jetzt nicht wirklich Offensichtliches, sondern eher so von der Engine her. Und darauf wollen die auch aufbauen in nächster Zeit. Aber hat sich schon einiges getan.
Mhm. Können wir dann gleich nochmal drauf eingehen. Conny, wie ist es bei dir?
Also ich habe die Add-on-Geschichte, als es noch ein Mod war, nicht aktiv gespielt, aber ich habe das sehr intensiv verfolgt. Ich habe mir ziemlich viel Let's Play-Zeug dazu angeguckt und viel dazu gelesen, weil ich das Konzept eigentlich ganz cool fand und spannend fand. Und immer, wenn ich dann beim Spawn an dieser Küste dann irgendwie jemanden wieder gesehen habe, das hat für mich schon einen gewissen Reiz irgendwie ausgemacht, aber ich dachte mir dann immer so, ja, dafür aber jetzt irgendwie wieder ein Spiel zu kaufen, und du musstest ja, glaube ich, auch diese Version haben mit den Add-ons, also irgendwie 25 Schleifen oder so, da dachte mir mal, ist es mir das jetzt wert? Dann kam ja irgendwie raus, es wird wohl eine Standalone geben, wartest du mal ab, und das habe ich jetzt dann auch getan und habe mir die dann erst quasi jetzt geholt. Das heißt, ich habe nicht als aktiver Spieler den Vergleich jetzt zwischen der Mod und der jetzigen Alpha. Mhm.
Gut, dann lass uns mal erklären, um was geht's überhaupt. Also du hast jetzt schon angesagt, wenn man, nicht angesagt, du hast jetzt schon erwähnt, wenn man an der Küste ankommt, also es ist ja eine Insel. Das heißt, man kommt erstmal, man wird so reingeschmissen ins Spiel, man kommt an der Insel an und jetzt ist halt so, ja, jetzt überleb mal, oder Tobias, drücke ich das gerade falsch aus?
Das ist, glaube ich, nicht wirklich eine Insel, aber das ist schon begrenzte Region an Meer irgendwo. Und man kommt an der Küste an, genau, und dann muss man halt überleben. Nach der Zombie-Apokalypse. Also man hat quasi nur wenige Sachen im Inventar und muss dann halt auf die Suche gehen nach Lebensmitteln, nach Waffen und allen weiteren Dingen, die man so fürs Überleben braucht.
Aber es gibt kein Ziel, außer überlebe. Oder gibt es irgendwie ein Endziel, was man erreichen soll, kann, muss?
Gibt es bisher noch nicht. Es gibt soll irgendwann mal Endgame-Inhalte geben. Also was heißt Endgame-Inhalte? Ist ja kein richtiges Online-Rollenspiel, aber es soll Inhalte geben für den späteren Spielverlauf. Aber so ein richtiges Ziel gibt es im Moment noch nicht. Einfach nur überleben.
Und wie viele Leute, oder also weil der Reiz, beziehungsweise es gibt ja drei Parteien eigentlich. Also es gibt ja dich als Spieler, du stellst die, ja, Ego-Partei, nenne ich es jetzt mal, dann gibt's die Zombies und die anderen Mitspieler. Also, aber wie viele andere Leute sind da auf so einem Server, Conny?
Also, was ich mitbekommen habe, ist der aktuelle Stand. Ich habe also keinen Server gesehen, der mehr als 40 Leute hatte. Das dürfte, glaube ich, auch das Limit im Moment sein. Und ich erinnere mich auch an irgendeinem Reddit-Interview eben mit diesem Chefentwickler, der auch gesagt hat, also so eine Mega-Map, ja, mit keine Ahnung wie viel tausend Quadratmetern und hunderten oder tausenden Spielern zeitgleich, das gibt wohl auch irgendwie die Engine nicht her. Oder es ist wohl so komplex und so Ressourcen raubend, dass es wohl so nicht kommen wird. Und das hat auch bei mir dafür gesorgt, dass ich ewig lang erstmal niemanden gefunden habe, außer ein paar Zombies. Das fand ich auch so ein bisschen verwirrend, weil du hast echt das Gefühl, du bist da irgendwie ganz alleine in dieser Welt und weißt sowieso nicht, wo du hin sollst, weil irgendwie eine Map oder so gibt es ja vom Spiel heraus nicht. Das heißt, klar kannst du dich davor, gibt da irgendwelche virtuellen Maps, die dann irgendwie, glaube ich, auf Google Maps auch aufbauen, schlau machen. Aber wenn du so in das Spiel hineinkommst, dann bist du echt erstmal aufgeschmissen und denkst dir, okay, bin ich jetzt hier alleine? Ah, okay, da ist ein Zombie. Aber bis ich dann wirklich den ersten menschlichen Kontakt hatte mit einem anderen auf dem Server, das hat echt ein bisschen gedauert.
Wie war das bei dir, Tobias?
Es hat auch eine Weile gedauert, ja. Ich habe mich erst mal mit den Zombies ein bisschen rumgeschlagen. Die waren in der Modifikation damals noch ein bisschen schwieriger. Im Moment kann man den, glaube ich, recht einfach ausweichen in der Standalone-Version, aber die KI soll aber noch überarbeitet werden. Und auf menschliche Spieler bin ich auch erst so eine Stunde oder anderthalb Stunden Spielzeit gestoßen. War aber auch keine erfreuliche Zusammenkunft, würde ich sagen. ist selten bei DayZ so.
Dass man Menschen trifft und also.
Nee,
und
dass wenn man freundliche Menschen trifft.
Ach so, okay. Ja. Und was ist jetzt da, also das heißt, gegen die Zombies, du hast jetzt schon gesagt, die sind jetzt leichter geworden im Standalone, also das heißt, wie bekämpft man die? Schieße ich auf die oder prügel ich die oder haue ich die mit der Faust oder kann ich das alles machen oder, also wie gehe ich gegen die Zombies vor, Conny?
Also ich bin erstmal geflohen. Ich habe die dann irgendwie gesehen, also es gab auch so einen Moment, wo ich irgendwie im Dunkeln war in so einem Haus und habe natürlich gesucht, irgendwelche Regale abgesucht, um irgendwas zu essen zu finden oder Klamotten oder vielleicht auch im Idealfall eine Waffe. Und dann drehe ich mich um und dann siehst du halt dieses Gesicht und das ist halt dann doch für den Moment ein bisschen erschreckend gewesen und ich bin dann erstmal weggelaufen. Du hast dann natürlich verschiedene Möglichkeiten, wenn du dann irgendwann im Laufe des Spiels bewaffnet bist, kannst du natürlich kannst auch die Fäuste verwenden, aber es wird dich nicht wirklich helfen, weil die attackieren dich natürlich auch und du verlierst Blut und ich glaube, wenn du am Anfang auf einen Zombie triffst, solltest du dich möglichst also sowieso solltest du in dem Spiel ja dich eher ruhig verhalten, also nicht unbedingt wie blöde durch die Gegend laufen und rennen, damit die eben nicht auf dich aufmerksam werden, aber erstmal den Kontakt meiden, bis du eben eine gewisse Ausrüstung hast. Und dann musst du es dir halt auch überlegen, ob du das machen möchtest oder nicht. Ich meine, das Spiel lässt ja einem als Spieler sehr viele Entscheidungen Ja, also das ist, fängt ja bei den Zombies an und hört dann eben auf bei der Tatsache, was passiert, wenn ich irgendwie mit einer Schusswaffe ausgestattet bin und auf irgendeinen Typen irgendwie treffe, der die Hände hebt. Man kann ja so sich quasi wie ergeben und sagen, halt, ich bin freundlich gesinnt oder eben hier, nimm was du willst, aber lass mich in Ruhe. Da hast du ja auch die freie Wahl. Mache ich das oder töte ich ihn? Und da ging es mir eben auch wie Tobias im Normalfall. Da kannst du machen, was du willst. Ja, kannst du mit der F1-Taste kannst du ja grüßen, mit der F2-Taste kannst du beide Arme hochheben. Das ist dann bei mir bisher nicht so erfolgreich gewesen. Also die Leute haben dann eher Bock zu gucken, was hat der Typ in seinem Rucksack, wenn du überhaupt bis zu dem Zeitpunkt einen Rucksack schon gefunden hast. Also das ist dann schon erstmal ernüchternd. Also so die ersten Spiele, wenn du auf Typen triffst, die du ja eh erst nach langer Zeit triffst und dann bist du sofort wieder tot. Mein gut, das ist natürlich auch Prinzip des Spiels mit Permadeath im Endeffekt. Aber das ist echt, hat mich ein bisschen demotiviert am Anfang.
Das ist genau das, was ich als nächstes fragen wollte. Also das ist ja, macht ja auch so ein bisschen den Reiz des Ganzen aus und das kennt man ja auch von irgendwie Don't Starve oder so. Jetzt aktuelles Beispiel auf der PS4, dass man wenn man halt stirbt, ist man tot und dann ist auch jeder sämtlicher Spielfortschritt bis dahin ist halt verloren. Ist es bei DayZ auch so, dass man wirklich alles verliert oder gibt es zum Beispiel, ein Beispiel fällt mir jetzt ein, irgendwie Zombie U auf der Wii U, wo man dann zumindest, wenn man an den Punkt wieder hingekommen ist, hatte man noch Glück und konnte halt mit dem neuen Charakter da seine Ausrüstung finden oder ist es dann alles weg, Tobias?
Die Ausrüstung finden kann man theoretisch natürlich schon. Jetzt ist die Map bei der Set natürlich ziemlich groß. Und wenn man dann irgendwo in den Norden gelaufen ist und an der Küste neu spawnt, dauert es natürlich ziemlich lange Zeit, bis man an seinem eigenen Charakter wieder ankommt. Und ich glaube, die Chance, da die Gegenstände zu finden, ist schon relativ gering. Mhm.
Kommen wir nochmal auf das Treffen von den Zombies zurück. Wie würdest du da dich Conny anschließen und sagen, ja, das Beste ist wahrscheinlich hier Fersengeld geben?
Am Anfang ist es, glaube ich, das Beste, weil man ja noch keine Ausrüstung hat und auch nicht Zeit, wo man sich wehren kann. Aber es ist halt immer die Frage, wie geschickt man im Umgang mit den Nahkampfwaffen sowas ist. Die haben jetzt ein neues Nahkampfsystem eingebaut. Ich glaube, die Feueraxt eignet sich ganz gut mittlerweile, um die Zombies ein bisschen in Schach zu halten. Aber ja, wenn man erstmal ein paar Sachen gefunden hat, die dabei helfen, auch Schusswaffen, dann kann man auch ruhig mal ein paar Zombies ausschalten, weil das natürlich auch wieder neue Zombies anlockt, wenn man da ein bisschen schießt, weil die Sounds hören. Und andere Spieler merken es ja auch. Das ist halt immer eine Sache der Situation, also situationsabhängig, was man machen sollte.
Gibt's denn überhaupt einen Grund, gegen die Zombies zu kämpfen? Muss ich jetzt mal ganz blöd fragen. Weil, also levelt man dann, gibt's XP-Punkte, wenn man Zombies tötet? Werfen die Gegenstände oder Materialien, also droppen die Loot, wie man so schön sagt im Denglischen? Oder, also gibt's überhaupt einen Grund, überhaupt gegen Zombies zu kämpfen?
Die Zombies, die tummeln sich ja meistens in der Gegend, wo auch richtiges Loot rumliegt. Also in den Städten halt und an den Armeekasernen und sowas. Also muss man die meistens schon ausschalten, wenn man an die Sachen ran möchte. Aber ansonsten gibt es, glaube ich, keinen Grund bis jetzt. Also es gibt keine XP bei DayZ. Es gibt auch sonst nichts, was die so droppen würden. Zombies, also die stören einfach.
Okay, die stören einfach nur. Was mich jetzt noch irgendwie so interessieren würde, ist, wie einsteigerfreundlich ist das? Weil es gibt ja eigentlich kein Tutorial und keine Hilfsmission oder dass man irgendwie das erstmal mit Bots ausprobieren kann, sondern du wirst ja sofort auf einen Server mit echten Spielern. Auch klar, wenn es dann, sagen wir mal, 1,5 Stunden dauert, bis du die triffst. Aber du musst ja trotzdem erstmal sowas wie Inventarverwaltung und irgendwas lernen. Also knallt man da am Anfang als Einsteiger erstmal mit dem Kopf vor die Schwierigkeitswand, Conny?
Also schwierig in dem Sinne ist es nicht. Also es gibt jetzt nicht eine krasse Lernkurve in dem Sinne. Ich meine, es ist natürlich schon problematisch. Du weißt ja, auf was du dich einlässt, wenn du dir so ein Spiel in diesem Early-Alpha-Stadium da holst. Also du weißt ja, dass es nicht ausgereift ist und du weißt, wahrscheinlich gibt es auch kein Tutorial und du weißt auch, es kann auch mal sein, dass der Server irgendwie nicht stabil ist. Für mich war es aber schon ein bisschen, ja, doch irgendwie, was ich auch am Anfang versucht habe, irgendwie zu erklären, dass du am Anfang wirklich in dieser Welt landest und gar nicht so genau weißt, okay, was nun, wo finde ich denn überhaupt Wasser, wie mache ich mir denn jetzt eine Dose Bohnen irgendwie warm? Selbst sowas wie die Taschenlampe, ich meine, klar, das, wie schon gesagt, das kannst du alles lesen, du kannst dir dieses Wissen auch aneignen, aber wenn wir jetzt von einem kompletten sag ich mal, unerfahrenen Spieler ausgehend, der sich denkt, ja, habe ich schon mal irgendwie gehört, finde ich spannend, kaufe ich mir mal, okay, das Geld habe ich auch. Ich finde ja auch den Preis für so eine Alpha mit 24 Euro ist ja auch relativ hoch angesetzt. Da musst du natürlich schon gucken, wie erreichst du die Leute. Ich fand es für den Einstieg schon sehr schwer. Ich muss mich dann, ich habe natürlich erstmal das Spiel gestartet und geguckt, komme ich mit der Steuerung zurecht, bin dann in die Optionen. Da kannst du natürlich die ganzen Keybindings irgendwie dir nochmal angucken. Also du zumindest die Grundsteuerung kannst du dir schnell irgendwie aneignen, aber alles andere ist dann wirklich Learning by Doing sozusagen, was natürlich auch einen Reiz ausmachen kann. Ich bin auch kein Fan davon, dass du dir, wenn du dir ein Spiel kaufst, direkt mal die gesamte Wiki durchliest und genau weißt, wo auf der Karte irgendwas ist oder welcher Endgegner mit welcher Waffe. Mag ich auch nicht, aber so ein Zwischending hätte ich ganz gut gefunden für den Einstieg, dass ich da nicht komplett erstmal dastehe und mir denke, okay, ich sehe keine Spieler, stimmt es überhaupt hier mit meinem Spiel oder ist der Server vielleicht down oder ist es normal, dass im Moment keiner mit da ist, aber standen doch da, 20 von 40 sind online. Das hätte ich mir schon gewünscht, einfach, dass es ein Tick einsteigerfreundlicher wird. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich mir denke, das ist komplett irgendwie nicht erlernbar oder es ist so schlecht, dass ich keinen Spaß hatte, mir das irgendwie selber beizubringen.
Ich habe halt aktuell auch bei DayZ das Gefühl, die brauchen das fast gar nicht mehr. Also die haben so eine große Fanbasis, so eine große Fan-Community, die brauchen kein Tutorial, die müssen nicht einsteigerfreundlich sein oder sonst was, sondern die wissen einfach, hey, wenn wir diese Early Access auf Steam hauen, dann werden da so viele Leute reinströmen, die jetzt schon, so wie Tobias halt auch den alten Teil, die Mod noch gespielt haben und die sind da richtig heiß drauf und die werden uns auch in Anführungsstrichen Fehler verzeihen. Also das ist ja auch immer so ein Aspekt dieser Early Access, dass man sich halt so ja treue Fans heranzieht, die einem möglicherweise auch mal den einen oder anderen Fehler verzeihen. Und deswegen habe ich so von den Schilderungen, die ihr jetzt da bringt, das Gefühl, das ist denen gar nicht mehr wichtig, da neue Spieler irgendwie zu begeistern. Die sagen sich halt, wer da wirklich Interesse dran hat, der wird sich da schon selber reinfummeln, oder?
Ja, also natürlich gab es da einen gewissen Hype, also man merkt es ja auch, also ich glaube, die wenigsten Titel, die in dem Stadium sind, könnten sie es erlauben, quasi fast schon zum Vollpreis an den Start zu gehen. Natürlich profitieren die von der Mod und auch von dem, was drumherum gemacht wurde. Das ist ja schon, na, der Name DayZ ist ja durchaus ein Begriff. Es gab ja genug Leute, die das bei YouTube ja auch verwurstelt haben, diverse Livestreams und so weiter. Ja, aber die Frage ist natürlich, ob das dann am Ende reicht. Also ob man damit, wenn dann die finale Version draußen ist, man hat ja bis dahin noch ein bisschen Zeit, vielleicht kommt ja noch eine Art Tutorial oder so. Aber man muss ja gucken, ob diese Fanbase dann ausreicht, wenn man damit Geld verdienen will. Davor war es ja so eine Mod, eine kostenlose. Und jetzt will man ja auch gucken, dass es irgendwie sich trägt finanziell. Und da wird ja sicherlich auch ein gewisses Geld irgendwie mit rangenommen, Crowdfunding hin oder her. Da muss ich halt, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob die so an die Sache wirklich auch rangehen. Oder ob das einfach der Tatsache geschuldet ist, dass das Spiel halt wirklich in den Anfängen steckt. Und dass da einfach die jetzt erstmal froh sind, dass es läuft und dass die Server stabil bleiben und dass die Leute sich damit wohlfühlen. Ja, gibt ja auch ein paar Änderungen vom Gameplay her, Inventar und Crafting und so weiter. Damit müssen sich ja selbst die alten, Alteingesessenen sozusagen auseinandersetzen. Ehrlich gesagt weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie es Tobias einschätzt, wie die Macher da so an die Sache rangehen.
Also ich kann mir gut vorstellen, dass da zum finalen Release oder zumindest zum Beta noch irgendwie ein Tutorial kommt oder sowas. Im Moment sagen sie auch selber, die Leute sollen das einfach nicht kaufen. Die schreiben ja selbst in ihrer Steam-Beschreibung rein, dass das Spiel nicht gekauft werden soll, weil es noch im Alpha-Stadium ist und es noch zu Fehlern kommen kann. Also ich glaube, denen ist es im Moment nicht so wichtig, dass da neue Spieler rankommen, dass die in das Spiel eingeführt werden, aber auf Dauer wird da sicherlich was kommen, denke ich mal.
Ja, vielleicht beschäftige ich mich auch einfach schon zu lange mit der Spielebranche, dass ich da einfach schon zu zynisch bin und immer gleich denke, das Böseste voraussetze. Und es gibt vielleicht doch noch einfach Entwickler, die sagen, ach, ist mir erstmal egal, ich mache das so, wie ich das für richtig halte. Und wenn es den Leuten Spaß macht, freue ich mich. Und wenn sie vielleicht noch ein bisschen was dafür zahlen, dann freue ich mich noch mehr. Aber eigentlich entwickle ich erstmal aus der Freude am Programmieren. Jetzt hat Conny schon das mit den Dosen angesprochen. So dieses nach dem, wie mache ich mir eine Dose auf, wie mache ich mir was zu essen? Wozu muss ich mir überhaupt was zu essen machen, Tobias?
Es gibt da jetzt ein neues System, also die haben irgendwie ein neues Überlebenssystem halt etabliert, dass man noch mehr essen muss als vorher, glaube ich, und noch mehr trinken muss. Also man muss es halt schon Nahrung zu sich nehmen, Energie zu tanken, um wirklich längere Strecken zurücklegen zu können und sowas. Wenn man nicht isst, dann stirbt man halt irgendwann auch.
Ich glaube, es gibt ja auch irgendwie verschiedene Formen von Sättigung. Ne? Ich glaube, es gibt ja den Durst und dann Hunger und dann, glaube ich, nochmal Energie. Und also da bin ich auch noch nicht so ganz durchgestiegen, aber also es ist wohl sehr komplex. Das kann man vielleicht festhalten.
Ja, stimmt.
Ist denn sowas wie ein Free-to-Play-System eigentlich angedacht? Weil ich finde, das von euren Schildern drängt sich das doch geradezu auf, dass man jetzt halt sagt, ja, wenn du da halt auf dieser Insel unterwegs bist und du findest halt die geile Waffe nicht, Maschinengewehr, oder du findest halt die super nahreichen Energieriegel oder sowas nicht, dann kaufst du den halt im Store zusammen. Das würde sich doch eigentlich aufdrängen bei so einem Titel, oder?
Ja, würde sich aufdrängen, haben glaube ich auch schon einige gemacht, wenn ich das bei The War Z, das ja mittlerweile Infestation Survivor Stories heißt, und gibt es noch eins, Nether, hat sich glaube ich gerade auch hervorgetan durch solche In-Game-App-Käufe. Ich glaube aber, der Dean Hall ist da etwas anders gepoolt. Ich glaube nicht, dass er Free-to-Play machen würde, sein Projekt gerade.
Ja gut, Free-to-Play muss es ja nicht mal sein, sondern einfach nur so Microtransactions, dass man halt sagt, ja, wenn du halt jetzt dann doch hier die Dose mit Bohnen haben willst, die kriegst du dann halt im Survival-Package oder sowas. Oder halt möglicherweise so ein Anfang, so ein Starter-Package, dass du halt sagst, du landest nicht mit völlig leeren Taschen auf der Insel, sondern du kannst halt für $5 nochmal das Starter-Kit kaufen und da ist dann schon mal genug drin, dass du einfach ein paar Tage überleben kannst. Jetzt habt ihr auch schon angesprochen, diese unschönen, nenne ich es jetzt mal, Begegnungen mit anderen Spielern. Ich habe da, ich weiß gar nicht, wo das war. War das vielleicht sogar möglicherweise bei dir im Artikel, Tobias, diese Begegnungen oder die witzigsten Sachen, die so passiert sind, beziehungsweise die komischen Sachen, die auch in DayZ schon passiert sind, die so dann Leute auf YouTube festgehalten haben. Und da war eins von einem Überfall, wo einer wirklich den anderen, aber so richtig wie man sich das halt vorstellt, in so einem Überfall, der andere stand, so wie Conny es auch schon geschildert hat, mit, was hast du gesagt, F2 muss man drücken, dann hebt man beide Hände hoch. Und dann stand der in so einem Treppenhaus und der andere hat die Waffe auf ihn gerichtet. Und aus dem seiner Perspektive hat man es auch gesehen, also der hat das mitgegrabt. Und der hat dann gesagt, so, jetzt geh ganz langsam irgendwie so, dass ich immer deine Hände sehen kann, irgendwie auf die Wand zu und jetzt leg deinen Rucksack ab. Also wie man sich halt quasi so einen Überfall vorstellen würde. Und dann hat er ihm irgendwie, ich glaube, er hat ihm den Dosenöffner weggenommen und stattdessen einen Schraubenzieher gegeben oder sowas. Also, und das Video heißt auch irgendwie so, ja, man muss ja kein Arschloch sein, sondern wenn man einen überfällt, muss man ihn ja nicht komplett ausrauben, sondern man nimmt sich halt das, was man braucht und gibt ihm halt möglicherweise vielleicht was Schlechteres, damit er nicht stirbt, aber zumindest überlebt. Tobias, erklär mir du doch mal, was da eigentlich überhaupt passiert ist und warum der ihm dann diesen Schraubenzieher noch gegeben hat.
Ich glaube, es war ein separater Artikel. Wir haben noch einen extra Artikel gebracht, irgendwann mit den witzigsten Szenen. Ich glaube, es waren so die Top-10-Videos aus DayZ oder irgendwie
sowas. Ja, genau sowas war das.
Es sind halt die neuen Möglichkeiten, die die Standalone-Version bietet. Man kann halt Spieler fesseln, wenn man entsprechendes Material dazu gefunden hat und kann auch andere Dinge mit denen machen, was mir auch widerfahren ist schon mal. Da bin ich auf zwei andere Spieler gestoßen, die schon ein bisschen besser ausgerüstet waren und die haben mir dann halt auch die Waffe am Kopf gehalten, mich gefesselt und faule Früchte an mich verfüttert. Das ist wohl so ein neuer Trend gerade. Solche Dinge kann man da mittlerweile erleben. Ja, das ist schon ganz, ganz witzig und interessant, was da alles so passieren kann, wie die aber Leute da.
War dann eigentlich nur Sadismus oder hat das irgendwen was gebracht?
Wollten wahrscheinlich einfach mal so neue Feature ausprobieren, ich weiß auch nicht. aber nachdem ich darüber geschrieben hatte, auch in meinem Artikel, kamen auch ein paar Kommentare drunter, dass das anderen Leuten wohl auch schon passiert war und scheint wohl eine nette Form der Erniedrigung zu sein in der virtuellen Welt.
Sag mal, hattest du auch schon mal so eine, also ich habe das noch nicht erlebt, aber so eine Bluttransfusion irgendwie, die es ja irgendwie jetzt gibt, nochmal irgendwie gepimpt, dass man auch noch auf die richtige Blutgruppe achten muss? Hast du das schon mal erlebt?
Nee, habe ich noch nicht erlebt. Habe ich auch oft mal gehört, dass da wohl auch so Tests an gefesselten anderen Personen durchgeführt wurden.
Das musst du dir mal vorstellen.
Wenn man halt die falsche Blutgruppe bekommt, dann stirbt man halt.
Erklär dann nochmal im Detail, was hat das mit den Blutgruppen auf sich?
Es gibt halt verschiedene Blutgruppen, wie auch im richtigen Leben halt. Und manche Blutgruppen sind halt zueinander kompatibel und manche nicht. Und wenn man halt die falsche Blutgruppe infusioniert bekommt, dann stirbt man halt auch im Spiel.
Okay, also das heißt, man braucht auch, wenn man wahrscheinlich von einem Zombie gebissen wird oder irgendwie verletzt wird, braucht man eine Bluttransfusion.
Ja, kommt drauf an, wie lange man halt blutet. Also man blutet halt daraufhin manchmal und dann muss man sehen, dass man Bandagen findet oder Bandagen dabei hat oder sein T-Shirt zerreißt zu Bandagen, kann man die Blutung halt stillen. Also wenn man zu viel verloren hat, dann sollte man gucken, dass man Bluttransfusion bekommt.
Mhm. Okay, jetzt hast du aber immer noch nicht die Frage beantwortet, warum Dosenöffner und Schraubenzieher, also warum scheinbar Dosenöffner wertvoller sind.
Stimmt, da war noch was. Die Dosenöffner, die öffnen halt eine Dose relativ präzise, das kennt man ja, wenn man damit umgehen kann. Dann verschüttet er nicht allzu viel bei und mit dem Schraubenzieher kann man natürlich auch Dosen öffnen mit einer Axt und da besteht halt die Chance, dass aus der Dose dann Teile vom Essen verschwinden beim Öffnen des Spiels. Das heißt, so ein Dosenöffner ist natürlich sinnvoller zum Dose öffnen, weil dann halt mehr von der Nahrung übrig bleibt.
Mhm. Ach so, gut, klar, weil man verschüttet was, weil man halt mit dem Schraubenzieher das nicht so genau präzise trifft und halt aufstemmen muss quasi und ja gut, das ergibt Sinn. Conny, wie kommuniziert man denn überhaupt mit den anderen Spielern? Hat man nur diese F1 oder 2 oder gibt es auch irgendwie, ich nenne es jetzt mal Teamspeak, obwohl es ja kein Teamspeak ist, aber halt, kann ich irgendwie mit denen reden, wenn ich die sehe oder kann ich was rufen und dann hören die mich auf eine Entfernung oder also wie kann ich, oder wird da immer sofort on-site geschossen?
Nee, also es gibt schon die Möglichkeit, es gibt so einen eingebauten Voice-Chat, den du nutzen kannst, aber der funktioniert ja nur, wenn du einen bestimmten Abstand zum Gegenspieler einhältst. Also wenn du natürlich irgendwie, wenn du den auf einem Kilometer siehst, also was jetzt vielleicht auch ein bisschen weit hergeholt ist, aber wenn der weit weg ist und du nutzt diese Voice-Funktion, dann hört die auch niemand. Also du kannst da mit Leuten kommunizieren, aber du wirst dann nur gehört, wenn die in deinem unmittelbaren Umfeld sind, was dann natürlich dem Realismus ganz gut in die Karten spielt. Also es geht schon auch. Also das Gängige ist halt eben dieses F1, F2, was ich jetzt auch gesehen habe, dass du dann irgendwie, wenn du anzeigen willst, dass du freundlich gesinnt bist, dass du dann so auf die Seite wippst. Also mit Q und E kannst du es dann machen. Das sieht dann ein bisschen affig aus, aber offenbar ist es ein Zeichen von ich will dir nichts Böses. Ich weiß gar nicht, den Chat gibt's auch einen Text-Chat? Also habe ich ehrlich gesagt nie verwendet. Tobias, gibt's das?
Gab es in der Modifikation, ob es das immer noch gibt, weiß ich auch gar nicht. Hab ich ausprobiert.
Ja, also, aber Voice-Chat funktioniert auf jeden Fall. Ich habe da auch schon irgendwie Leute gehört, ehe ich dann tot war. aber es geht auf jeden Fall auch mehr als nur diese F-Tasten.
Gibt es dann auch so Handelsfunktionen? Also im Sinne von, ja, keine Ahnung, ich habe jetzt 35 von diesen scheiß Bohnendosen, aber ich brauche dringend mal Obst, weil da Vitamine drin sind oder was weiß ich was. Oder ich weiß jetzt nicht, ob das von Relevanz ist für das Spiel. Ich habe das nur angesprochen, dass es verschiedene Arten von Hunger gibt. Dass man eben sagt, da treffen sich dann halt zwei und die tauschen dann wirklich miteinander. Tobias, kommt sowas vor? Oder ist sowas überhaupt möglich vom Spiel her?
Möglich ist es durchaus. Es gibt jetzt kein explizites Tauschsystem oder sowas, also kein Feature, das das unterstützt. Aber man kann natürlich Gegenstände austauschen. Klar, man kann den Boden legen, dann kann der andere die nehmen und so. Wenn man sich da abspricht und einen freundlichen Spieler findet, der mit einem tauschen möchte, dann ist das durchaus möglich, ja. Aber es kann natürlich auch immer ein Hinterhalt sein oder irgendwas anderes. Ich weiß ja nie, was dahinter steckt, was die Leute, wenn die Leute was vorschlagen. Mhm.
Klar, aber ich kann mich zum Beispiel noch nicht, wo war das denn bei Dead Island oder sowas, gab es zum Beispiel so ein Tauschsystem. Da konntest du halt sagen, ich schlage das vor, also es war ein richtiges Tauschmenü und dann konnte der andere sagen, ja, ich gebe dir das und dann mussten beide zustimmen und wenn beide zugestimmt haben, dann wurden die Sachen auch im Inventar ausgetauscht und so hat sich halt so eine Art Tauschwirtschaft entwickelt, dass du auch zum Beispiel dann wusstest, ah, die Waffen, die ist total hochgelevelt, da will der bestimmt total viel dafür haben oder das Zeug gibt's bergeweise, das ist jetzt irgendwie nicht so begehrt, das kann ich jetzt keinem andrehen, weil jeder da selber davon genug hat. Also das wäre aber vielleicht noch was, wer weiß, ob das dann irgendwie später kommt. Jetzt ist ja bei Arma und das DayZ beruht ja jetzt auch in dem alleinstehenden Spiel auf Arma immer noch. Also es ist ja die gleiche technische Basis, also die gleiche Engine. War ja schon immer dafür verschrien, dass es einfach schrecklich verbuggt war und echt technische Probleme auch hatte, beziehungsweise auch echt gute Rechner brauchte, damit es überhaupt läuft. Haben Sie das bei DayZ irgendwie in den Griff bekommen, dass man sagt, die haben das irgendwie runtergedummt, sage ich jetzt mal, von der Grafik, dass es auch auf normalen Rechner läuft? Oder haben die eigentlich die gleichen Probleme, die schon die ARMA-Basis quasi hatten, mit rübergeschleift, Tobias?
Ich meine, die DayZ Standalone würde auf der Engine von Takeon Helicopters basieren. Die wiederum basiert auf der ARMA-Engine. Aber die haben es halt nochmal komplett von Grund auf neu programmiert und aufgebohrt. Also wie viel da jetzt noch wirklich von der ursprünglichen Engine übrig ist, weiß ich auch nicht. Die haben das halt jetzt mehr auf MMO-Basis programmieren wollen, weil halt mit dem globalen Inventar und sowas den Charakteren das alles ein bisschen schwieriger zu handhaben war in der ARMA-Engine ursprünglich, für die Modifikation entwickelt wurde. Und ob da performance-technisch schon was gemacht wurde, kann ich jetzt auch nicht so beurteilen. Also rein vom Gefühl her läuft es bei mir ein bisschen besser als die Modifikation. Mhm. Aber großartige Änderungen habe ich auch nicht festgestellt. Wir sind halt immer noch dabei, das on the fly zu optimieren, dass so noch einiges kommen wird.
Und du hast dann einfach so einen High-End-PC, dass du sagst, ich habe da keine Performance-Probleme festgestellt.
So High-End ist der auch gar nicht. Sind, weiß ich gar nicht, 6 GB RAM drin und Dual-Core-Prozessor, 3 GHz. Also es läuft auf hohen Grafikeinstellungen ganz vernünftig. Ist halt ein bisschen runterregeln schon, aber es ist schon machbar eigentlich. Mhm. Mit normalen Rechnern und nicht mit High-End-Rechnern.
Conny, kannst du was zur Technik sagen? Hattest du irgendwie Probleme oder was, dass dir was aufgefallen ist, dass du gesagt hast, ja, ich wollte es hier auf meinem Laptop spielen und das ging ja gar nicht oder so?
Laptop habe ich nicht verwendet. Auch nur hier meinen normalen Desktop-PC. Habe jetzt auch nicht den High-End-Rechner. Also ich habe so eine GTX 560 Grafikkarte und einen i5-Prozessor und da läuft es eigentlich, also ich habe, glaube ich, auch ein bisschen was an den Einstellungen runtergeregelt, aber also nichts Weltbewegendes und es läuft eigentlich sehr flüssig und stabil. Also ich habe da eigentlich, aber ich habe auch den Vergleich natürlich nicht, aber ich habe jetzt beim Spielen keine Beeinträchtigung irgendwie festgestellt, dass ich gesagt hätte, aber irgendwie ruckelt das oder so. Das ist nicht der Fall.
Gut, zum Abschluss noch zwei Fragen. Und zwar würde ich jetzt von beiden von euch nochmal gern wissen, was macht für euch den größten Reiz eigentlich an dem Spiel aus? Also weil ihr habt jetzt ja beide ein bisschen gespielt. Ist es diese Angst, irgendwie zu überleben? Ist es dieses Interesse an diesem Sozialexperiment, so nach dem Motto, ich habe keine Ahnung, was hinter der nächsten Ecke für ein Typ steht, ob der jetzt mit mir handelt, ob er mir hilft, ob er mich abknallt und also so dieses mal gucken, was da jetzt passiert, weil das hat man ja in Multiplayer-Spielen eigentlich eher selten, weil man halt sagt, ja gut, bei Battlefield, da schießen halt alle aufeinander, das weiß man, oder bei irgendeinem Strategiespiel, da bauen halt alle ihre Basis auf und gehen aufeinander los oder sowas. Und ich finde, bei DayZ ist ja so eins der wenigen, beziehungsweise aktuell eins das Einzige, was mir einfällt, wo es auch irgendwie andere Möglichkeiten zur Interaktion gibt. Also was macht so im Kern diesen Reiz aus, dass ihr da wirklich Zeit für verwendet? Tobias, fang doch mal an.
Also für mich spielen da mehrere Aspekte eine Rolle. Also zum einen auch dieses soziale Experiment halt, das du angesprochen hast, dass man halt an Spieler trifft und mal abwartet, wie die so reagieren und wie man mit denen interagieren kann. Was natürlich in manchmal in recht skurrilen Situationen mündet, wie jetzt das mit dem Zwangsverfüttern von irgendwelchen faulen Früchten. War jetzt irgendwie eine recht merkwürdige Erfahrung, aber halt trotzdem irgendwie interessant, weil man es im anderen Spiel nicht so erfahren würde wahrscheinlich. Das finde ich ist ein ziemlich starker Aspekt eigentlich, der den Reiz ausmacht im Spiel und dann eben der Fortschritt und einfach Dinge in dem Spiel zu entdecken und zu erreichen, die man halt schwierig erreichen kann oder die halt weiter ferne liegen. Wie zum Beispiel in der Modifikation waren halt Fahrzeuge relativ schwierig zu bekommen. Es war aber interessant, dann eins zu bekommen oder den Hubschrauber auf so einer Insel, auf einer vorgelagerten, der ist dann mal gespawnt und muss man halt reparieren mit verschiedenen Einzelteilen ausrüsten und sowas. Und wenn man das dann gemeinsam mit dem Team erreicht hat, dann war das immer schon recht befriedigend.
Jetzt hast du noch jetzt muss ich eine Zwischenfrage einschieben. Team, gibt's denn auch so feste Gruppen, die dann quasi zusammen rumziehen? Also die dann halt sagen, verabreden uns als, und dann gehen wir auf den Server rauf und dann überfallen wir alle anderen, die da auf dem Server sind und zwingen sie, faules Obst zu essen.
Gibt also es durchaus, aber da gibt es natürlich
Banken, nenne ich sie jetzt mal.
Ja, da gibt es natürlich auch keine festen, keine Mechanik für, keine Features, die das unterstützen, aber man kann sich natürlich vorher verabreden, irgendwo treffen und dann gemeinsam losziehen, klar.
Aber dann muss man ja auch wahrscheinlich, wenn es blöd läuft, auch erstmal eine Stunde rumlaufen, bevor man die alle findet.
Das wohl war, ja. Das ist halt ein relativ großes Spielwelt und wenn jeder an einer Ecke spawnt auf der Karte, dann ist man da schon eine Weile unterwegs. Man muss erst raus, wo man ist. Man hat halt keine Karte, man muss sich erst ein bisschen orientieren und die Schriftzeichen sind halt auf Kyrillisch, die Städtenamen. Da ist man schon mal eine Weile unterwegs, bis man rausgefunden hat, wo man ist und wo man hin möchte. Das dauert schon. Mhm.
Nach dem Einschub, Conny, zu dir, was reizt dich so an DayZ?
Also ich habe festgestellt, dass tatsächlich also am Anfang war so, bevor ich das Spiel gekauft habe, dachte ich mir, ist cool, kommst du in so eine Welt irgendwie, die zwar jetzt nicht irgendwie neu, jedes Mal neu entsteht, sondern halt schon feststeht, ja, also es gibt eine feste Map, aber du fängst halt an, ich meine, dieses Permadeath ist halt auch schon ein cooler Mechanismus, ja, du musst halt gucken, dass du überlebst und wenn nicht, ist alles, was du bis dahin erreicht hast, weg. Und dann habe ich aber im Spiel gemerkt, dass tatsächlich der entscheidende Moment, auf den ich immer Bock habe, ist die erste Begegnung mit jemandem, weil du echt nicht weißt, wie reagiert der. Und das ist für mich halt wirklich dieser Reiz, dieser Moment. Manchmal triffst du den ja in einem Gebäude und gehst um die Ecke, Treppen hoch und siehst jemanden da stehen. Und dann ist es entweder ein Zombie oder es ist eben ein Mensch. Und wenn du erkennst, es ist ein Mensch, dann dieser Moment, bis du dann merkst, okay, wie ist er dir gegenüber gesinnt? Und was hat er vor? Und ist er alleine oder kommt da noch jemand? Also das, finde ich, macht schon einen großen Reiz irgendwie aus. Und dann natürlich, wenn du die Map auch nicht kennst und auch nicht so viel davon gesehen hast, natürlich auch die Landschaft und die Gebäude, die da kommen und diese ganzen Städte, das ist ein riesiges Areal. Einfach dieses Erkunden auch und dabei eben immer wieder neue Menschen kennenlernen, die dich im Normalfall irgendwie überwältigen. Aber das so in der Kombination finde ich einen super Ansatz. Ich muss aber auch sagen, dass ich dadurch, dass ich am Anfang sehr aufgeschmissen war, so die ersten paar Male spielen, habe ich nicht länger als, keine Ahnung, so vielleicht halbe, dreiviertel Stunde ausgehalten und habe dann auch keinen Bock gehabt, als ich tot war, wieder neu anzufangen. Was ich von mir selber, von anderen Spielen eigentlich nie kannte. Aber da war es halt irgendwie so, wie ich mir dachte, okay, was machst du denn jetzt? Jetzt bist du hier schon so lange unterwegs gewesen, weil es wirklich so abrupt irgendwie endet. Also das hatte ich zum Beispiel bei Spelunky oder so, wo du ja auch irgendwie, keine Ahnung, Ewigkeiten unterwegs bist in der Welt 4.2 und dann aus Dummheit irgendwo runterfällst und alles futsch ist. Da hatte ich immer noch mehr Motivation als bei Daisy, wobei ich mir das auch nicht so genau erklären kann. Es war halt irgendwie so. Aber immerhin, ich habe mich danach immer wieder auch noch dazu irgendwie hingezogen gefühlt und spielt es jetzt nicht täglich, aber schon hin und wieder. Also es ist schon ein Reiz da. Ich glaube eben bedingt eben durch diese Sachen, die ich am Anfang erzählt habe, also dass du da wirklich super viel erkunden kannst und dass du halt immer wieder in die Situation kommst, dass du fremde Menschen triffst, von denen du nicht weißt, was die mit dir vorhaben. Mhm.
Jetzt bist du als Clubfan natürlich sehr leidensfähig, deswegen weiß man natürlich nicht, wie viel man da auf dein Urteil geben kann. Deswegen, Tobias, was würdest du aktuell sagen, wenn Leute jetzt mit dem Gedanken spielen, sich das Spiel zu kaufen? 25 €, lohnt sich das oder soll man vielleicht eher nochmal abwarten, wie sich das weiterentwickelt, wie die weiteren Versionen kommen und dann mal sagt, also wenn man jetzt nicht so ultra heiß drauf ist, dann vielleicht eher doch mal abwarten, was da noch kommt und dann muss man halt möglicherweise einen sauren Apfel beißen und ein bisschen mehr dafür zahlen, aber man hat dann zumindest die Garantie, dass man halt kein unfertiges Spiel bekommt.
Also ich würde doch schon dazu raten, noch ein bisschen abzuwarten, weil im Moment halt echt noch ziemlich viele Features fehlen, die in der Modifikation schon vorhanden waren, wie zum Beispiel das Auto-Feature, was ich eben angesprochen habe, die Fahrzeuge sind noch gar nicht drin und auch viele andere Dinge fehlen noch. Es ist halt einfach so ein Grundgerüst im Moment, auf das aufgebaut werden soll und ich denke, dass da mit der Zeit noch ein paar nette Sachen zukommen werden, auch dadurch, dass sie halt jetzt gerade ziemlich viel davon verkauft haben. Es war, glaube ich, 1 Million Verkäufe innerhalb von 4 Wochen. Ja, da ist ja einiges an Geld zusammengekommen. Ich glaube, dass die darauf aufbauend auch nochmal richtig in die Entwicklung investieren werden, dass da noch einiges kommen wird. Die Beta soll ja schon Ende des Jahres starten. Also das heißt schon, also dieses Jahr jetzt irgendwann. Und ich würde mindestens bis dahin, glaube ich, warten, bis man da einsteigt. Das sagen die Entwickler ja auch selbst so.
Conny, schließt du dich dem an? Oder würdest du es vorbehaltlos empfehlen aktuell?
Also ich, so im Nachhinein, wenn ich jetzt vergleichen würde zwischen dem Stand, den ich vor dem Spiel hatte und jetzt, und ich habe jetzt das Geld ja auch ausgegeben, ich glaube, wenn ich jetzt gewusst hätte, wie das so auf mich zukommt, ich meine, klar, ich hätte es lesen können und dieser Early Access Hinweis ist immer bei Steam ja auch vorhanden. Man weiß ja, auf was man sich einlässt. Ich bereue es jetzt nicht, aber ich glaube, ich hätte es jetzt nicht nochmal gekauft und auch eher abgewartet. Wobei ich eigentlich immer Fan davon bin, wenn mich eine Spielidee und ein Konzept irgendwie fesselt, dass ich sage, okay, ich bin da gerne auch von Anfang an dabei, nehme die gesamte Phase mit. Aber ich glaube, so für den Otto-Normalspieler, wenn man nicht Bock hat, eben so ein Ding auch verbuggt und mit wenig Features zu spielen, würde ich auch eher, glaube ich, dazu raten, noch ein bisschen zu warten und zu gucken, wie sich's entwickelt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es jetzt viel teurer wird in der finalen Fassung. Also insofern verpasst man nicht viel, außer man hat natürlich wirklich richtig Bock auf so ein Spiel. Dann kann man das sicherlich machen. Es ist kein rausgeschmissenes Geld, aber ich denke, man macht keinen Fehler, wenn man noch ein bisschen wartet.
Gut, wunderbar. Dann danke ich euch für eure Eindrücke und ja, um da mal im Radio-Jargon zu bleiben, das war's aus der Insert Moin Arena, zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. War das richtig?
Ja, also Funkhäuser sage ich nicht, aber ich finde, für dieses Format ist es perfekt, weil wir sind ja an unterschiedlichen Standorten und sind quasi angeschlossene Funkhäuser.
Alles klar, super, ich danke euch, ciao.
Gerne, ciao.